Ja, ich war erst vor ein paar Wochen hier, von dem her denke ich, dass die meisten mich hier nicht vergessen haben. Und ja, ich bin froh, auch euch heute wieder unter das Wort Gottes zu nehmen. Und ich hoffe, ich habe eure Aufmerksamkeit. Wisst ihr noch, um was es letztes Mal ging? Es ist ein paar Wochen her. Kann jemand das spontan sagen? Schwierig. Ich weiß manchmal selber nicht, über was ich gepredigt habe. Diesmal schon. Es ging letztes Mal um Martha und Maria. Und so hoffe ich auch, dass wir heute hier jetzt alle Marias sind. Warum? Dass wir jetzt die Prioritäten setzen, sagen, ich setze mich zu den Füßen Jesu. Weil das ist Not. Jesus sagt, eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt. Und vielleicht sitzen ja auch ein paar Marthas drin. Und vielleicht jetzt nicht in der Praxis, aber gedanklich sehr beschäftigt mit anderen Sachen. Vielleicht wie heute der Tag ablaufen wird, was man heute noch machen wird, was man heute den Kindern zubereiten wird. Aber ich will es dir bewusst ans Herz legen. Leg's zur Seite, das hat jetzt in diesem Augenblick keine Priorität, sondern jetzt ist es wichtig, ruhig zu werden und zu den Füßen Jesu zu sitzen und seinem Wort zu lauschen. Das wollen wir tun. Diejenigen, die eine Bibel dabei haben, lasst uns aufschlagen. Lukas Kapitel 17. Lukas Kapitel 17. Lukas Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Ich lese den Text. Und es geschah, als er, also Jesus, nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein gewisses Dorf eintrat, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, dass sie gereinigt wurden, während sie hingingen. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt war, kehrte zurück und verherrlichte Gott mit lauter Stimme und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und er war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind aber die 9? Sind keine gefunden worden, die zurückkehrten, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremden? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Geschwister, ihr könnt sitzen bleiben. Ich bete noch ganz kurz. Herr Jesus, wir vertrauen dir jetzt diese Textpassage an. Und ich bete, Herr, dass du durch deinen guten Heiligen Geist an uns wirkst, an unseren Herzen, dass wir deinem Wort Glauben schenken, dass wir in deinem Wort wachsen, auch an Erkenntnis, an Freude. Herr Jesus, mach uns dein Wort wichtig. Amen. Nun, wie es bei mir immer so die Gewohnheit ist, wir gehen ganz normal Vers für Vers durch und legen diese Verse aus und schauen, was Gott uns hier sagen möchte. Ich lese die ersten zwei Verse noch einmal, die Verse 11 und 12. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein gewisses Dorf eintrat, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne standen. Viele Kapitel zurück, in Kapitel 9, sehen wir, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, um seinem Auftrag nachzugehen, nämlich sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, ja, um in Jerusalem zu sterben, den Kreuzestod. Und unter anderem reiste er natürlich durch viele Gebiete, ja, durch Galiläa und auch durch Samaria. Und hier in diesen Versen lesen wir, dass er in einem Dorf ankam, das gerade dazwischen lag, also in diesem Grenzgebiet von Samaria und Galiläa. Ja, das Dorf wird hier jetzt nicht genau benannt, aber hier lässt sich, denke ich, gut nachvollziehen, dass 10 Aussätzige Jesus begegnen, und zwar bestehend aus Juden und aus einem Samariter. Ja. Ja, warum? Es war gerade dieses Mischgebiet, dieses Grenzgebiet, wo natürlich auch Samariter und Juden unterwegs waren. Und hier haben sich diese Aussätzigen, ich sag mal, in ihrem Elend zusammengefunden. Sonst konnten sich diese beiden Rassen, sage ich mal, nicht ausstehen. Aber das Elend brachte sie zusammen. 10 Männer, heißt es hier, sie begegneten dort Jesus und sie waren mit Aussatz befallen. Und ich will ganz kurz darauf eingehen, will jetzt keine Doktorarbeit machen aus diesem Aussatz, aber kurz, dass wir das ein bisschen einordnen können. Was ist das Aussatz? Was hatten die Männer dort? Der Aussatz, der gehörte damals zu einer bestimmten Art von Hautkrankheiten. Es war eine Hautkrankheit. Das können wir nachher, es gibt 2 volle Kapitel davon in 3. Mose, Kapitel 13 bis 14, da wird dieses Thema angegangen. Was können wir dazu sagen? Nun ja, die Haut, sie bekam Flecken. Die Haut bekam Flecken und sobald ein Jude so einen Fleck auf der Haut hatte, bedeutete es jetzt nicht gleich, dass er Aussatz hatte. Ja? Er musste zuerst wohin gehen? Zum Priester und der musste ihn untersuchen. Und das war manchmal ein längeres Prozedere, das ging 7 Tage, das ging auch bis zu 14 Tage. Und der Priester untersuchte ihn und beschaute diesen Fleck. Und ich kann so ganz grob sagen, wenn dieser Hautflecken oder dieser Fleck tiefer war als die Haut und die Haare weiß wurden auf diesem Fleck und zusätzlich es sich schnell ausgebreitet hat, dann war es mit Sicherheit Aussatz. War es nicht so, dann war es eher so eine Art Ausschlag. Viele denken vielleicht gleich, wenn man vom Aussatz spricht, dass man an die heutige Lepra-Krankheit denkt. Ja, wo diese, ist nicht schön, ja, wo die Körperglieder, die Hände, die Füße, vielleicht die Nase, wo alles verwundet ist und auch verkrüppelt und verstümmelt und abfällt. Wenn wir im Neuen Testament mal anschauen, wie Aussatz übersetzt wird im Griechischen, dann steht da Lepra. Das ist wirklich das Wort. Aber es muss nicht immer diese Lepra-Krankheit sein. Wie gesagt, Aussatz war so eine Art ja, allgemeiner Begriff für diese Hautkrankheit. Aber die Haut musste nicht dabei unbedingt ja, verkrüppeln oder abfaulen. In 3. Mose lesen wir sogar, dass der Aussatz, dass diejenigen, die Aussatz hatten, dass der Aussatz von alleine zurückgegangen ist und sie wieder geheilt waren. Ja. Sodass die Person wieder komplett gesund wurde, also ohne medizinische Behandlung. Aber was ich zumindest sagen kann, ist, dass diese Leprakrankheit durchaus zu diesem Begriff Aussatz dazu zählte. Ja. Es gehörte dazu, es zählte dazu, aber nicht nur. Aber was war an diesem Aussatz wirklich das Schlimme? Was war wirklich das Schlimme? Nun, für einen Juden, der aussätzig war, Da ist die ganze Welt zusammengebrochen, vor allem wenn es ein chronischer Aussatz war. Warum? Schlagt mit mir bitte das Alte Testament auf, 3. Mose, und lasst vielleicht gleich einen Finger drin, weil wir werden ein paar Stellen darin lesen. 3. Mose, Kapitel 13. Schön, wenn es so blättert, wenn viele blättern, das heißt, viele haben ihre Bibeln dabei. Sehr gut. 3. Mose, Kapitel 13. Die Verse 45 bis 46. 3. Mose, Kapitel 13, die Verse 45 bis 46. Ja. Also was war so schlimm? Warum ist für einen Juden die Welt zusammengebrochen? Hier heißt es, anhand vom Gesetz, und der Aussätzige, an dem das Übel ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Haupt soll entblößt sein. Und er soll seinen Lippenbart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. Alle Tage, da das Übel an ihm ist, soll er unrein sein. Er ist unrein. Allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Das forderte das Gesetz. Das heißt, für einen Juden, der Aussatz hatte, war es laut dem Gesetz Mose so schlimm. Warum? Er musste abgesondert leben. Ja, also es war weniger das Problem, dass er jetzt andere irgendwie anstecken konnte, sondern vielmehr, wenn er andere berührte, wenn ein Kontakt entstand, dann wurden die anderen Juden nach dem Gesetz, ja, wir könnten sagen kultisch, auch unrein. Sie wurden unrein und das wollte kein Jude. Und so lesen wir, wurde dieser Aussätzige aus der Gesellschaft, ja, ausgeschlossen. Er musste seine Familie verlassen, seine ganze Sippschaft, ja, seine Verwandten, seine Freunde. Er hatte keinen Anteil mehr am religiösen Leben, am sozialen Leben, überhaupt am Leben. Kein Zugang auch mehr zur Synagoge, geschweige denn zum Tempel. Musste ins Exil, raus. Ist nicht schön, nicht wahr? Überleg mal. Wir müssten raus, du müsstest raus, komplett aus diesem sozialen Leben hier. Keine Gemeinde, keine sozialen Kontakte, gar nichts. Muss man durchdrehen. Wenn sich jemand, hier haben wir es gelesen im Text, wenn sich jemand Gesundes, also jemand Reines, ihm so einem Aussätzigen näherte, dann musste der Aussätzige von Ferne schreien, laut brüllen, unrein, unrein. Damit der Gesunde einen großen Bogen um diese Person machen konnte. Ja, und man konnte auch diese Aussätzigen rein optisch, sage ich mal, gut erkennen. Wir haben gerade gelesen, wie sahen solche Menschen aus? Die Kleider waren komplett zerrissen. Der Mund oder der Bart musste bedeckt sein. Das Haar war offen und lose. Und vielleicht sahen auch viele von ihnen schneeweiß aus. Schneeweiß, warum? Weil der Aussatz sich natürlich ausbreitete auf der ganzen Haut, nicht nur auf einen Fleck. Ja, und deshalb lesen wir auch, dass diese 10 Aussätzigen, sie waren zusammen, sie hielten zusammen, das Elend hat sie zusammengeführt und wahrscheinlich auch der Tod, wenn es auch gerade diese Leprakrankheit war. Es waren keine guten Aussichten für so einen Aussätzigen. Und so lesen wir weiter. Ja, wie gesagt, lasst einen Finger in 3. Mose, wir gehen nachher nochmal zurück. Aber so lesen wir weiter in Vers 13, Lukas 17. Sie schrien, sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Erbarme dich über uns. Später, wir hatten heute die Textlesung aus Lukas 18, müssen nächstes Mal weiterlesen, da geht es um den blinden Bartimäus und er schreit genau so. Jesus, geh nicht an mir vorüber, erbarme dich meiner. Erbarme dich meiner. Es ist ein bekannter Hilfeschrei, ja, dieses Erbarmen, Eleo bedeutet es im Griechischen. Und das, man könnte es anders übersetzen wie, hab Mitleid mit mir, hab Mitleid. Also dieses Wort bezieht sich sehr auf menschliches Leid, auf menschliches Elend. Und das wissen wir seit dem Sündenfall. Der Mensch leidet unaufhörlich an irgendwelchen kleinen Wehwehchen, aber auch an schweren Krankheiten, nicht wahr? Ich glaube, jeder kann davon ein Zeugnis ablegen. Jeder hat schon schwere Krankheiten durchgemacht. Wir sind in einer gefallenen Welt. Das sind die Folgen der Sünde. Und es braucht Gottes Erbarmen. Es braucht, ja, um Linderung, um Befreiung, auch von diesem Leid, von diesen Schmerzen zu erfahren. Und ich denke auch, so wie die Aussätzigen hier, so brauchen auch wir Gottes Erbarmen, nicht wahr, Geschwister? Auch wir brauchen Gottes Erbarmen, wenn wir vielleicht durch schweres Leid gehen, schwere Schmerzen haben, sei es körperlich, sei es seelisch. An wen wenden wir uns immer gleich? Wir gehen oft gleich zu den Ärzten und sagen, ja, sofort zum Arzt, der kann mir dann helfen. Ja? Aber was wir in erster Linie brauchen, Geschwister, das ist das Erbarmen Gottes. Dass wir, wenn wir leiden, auf die Knie gehen und sagen, Herr, hab Erbarmen mit mir. Hab Mitleid mit mir. Und haben wir nicht einen Gott, der gerne Erbarmen zeigt, der gerne ja, mitfühlt? Haben wir einen gleichgültigen Gott, einen kalten Herzens? Nein, er erbarmt sich sehr oft über uns. Ja, und so rufen diese Aussätzigen, hab Erbarmen mit uns und sehnen sich natürlich geheilt zu werden. Geheilt von was? Ja, von ihrer Krankheit, von diesem Aussatz. Und interessant ist, schaut mal, ich habe mir mal dieses Wort angeschaut, sie rufen Jesus Meister, Meister. Und dann habe ich geschaut, was heißt dieses Wort? Das Wort heißt Epistates und es bedeutet sowas wie ein Befehlshaber. Jemand, der Autorität hat und Befehle geben kann und diese Befehle, sie werden ausgeführt, sie werden getan. Ja, also einer hat Autorität, er hat was zu sagen. Es gibt so zwei ähnliche Texte, wo das sehr zur Geltung kommt. Ihr müsst jetzt nicht nachschlagen, aber einfach zuhören. Als Jesus seine Jünger beruft, geht er zu Petrus auf das Boot und sagt ihm, er solle doch das Netz hinauswerfen. Er hat die ganze Nacht Fische gefangen, nichts gefangen, sagt er, werf das Netz hinaus. Und dann sagt Petrus, also Simon hier, er antwortete und sprach zu ihm, Meister, auch das gleiche Wort, Epistates. Und dann sagt er, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet, nichts gefangen. Das waren ja erfahrene Fischer, die hatten ja Ahnung. Nichts gefangen, leere Netze, Mühe, Arbeit. Aber auf dein Befehl hin, auf dein Wort hin, will ich das Netz nochmal auswerfen. Ja? Und natürlich, was ist passiert? Die Netze sind gerissen. Viel Fisch. Ja, Petrus hat Jesus hier geglaubt. Er hat gesagt, Epistates, Meister, du gibst den Befehl, okay, ich will es tun, auf dein Wort hin. Eine andere Stelle in Lukas 8, 22, da lesen wir auch, dass Jesus, der Meister, der Befehlshaber, was macht er? Er gebietet dem Sturm, still zu sein. Und was passiert? Der Sturm wird still. Das Meer oder der See erlegt sich. Ja, also er befiehlt, er sagt, er hat Autorität und was passiert? Es geschieht. Er ist Epistates, der Befehlshaber. Und so gibt er auch hier einen Befehl an die Aussätzigen. Schaut mal her, Vers 14. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, dass sie gereinigt wurden, während sie hingingen. Also Jesus sieht sie von der Ferne, also sie wollten sich nicht nähern. Und er hört ihren Schrei der Befreiung. Die sagen, Meister, Jesus, hab Erbarme mit uns. Und er befiehlt ihnen, geht zu den Priestern. Geht zu den Priestern. Denkt man, warum? Warum sagt Jesus das? Jesus könnte doch sagen, einfach seid geheilt, Punkt, fertig, ganze Sache ist erledigt. Könnt ihr doch machen. Hat er in der Vorgeschichte oft gemacht. Warum so? Ich denke, es hat zwei Gründe. Vielleicht findet ihr drei, vielleicht findet ihr fünf. Ich habe zwei. Die will ich euch nennen. Zum einen denke ich, Jesus hat so gehandelt, weil er das tut, wie es das Gesetz fordert, wie wir es im Buch Mose kennen. Und deswegen habe ich gesagt, lass deinen Finger drin. In 3. Mose 14 habe ich selber jetzt nicht gemacht. Muss ich nochmal nachschlagen. 3. Mose 14, 1 bis 4. Jesus hat das getan, was im Gesetz steht. Er war auch unter dem Gesetz. Schaut her. Da heißt es, 3. Mose Kapitel 14, die ersten Verse. Und der Herr redete zu Mose und sprach, dies soll das Gesetz des Aussätzigen sein am Tag seiner Reinigung. Ah, jetzt, wenn er gereinigt wird also. Er soll zum Priester gebracht werden und der Priester soll hinausgehen außerhalb des Lagers und besieht ihn der Priester und siehe, das Übel des Aussatzes an dem Aussätzigen ist heil geworden, so soll der Priester gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, zwei lebende und reine Vögel nehme und Zedernholz und Karmesin und Isop. Und dann lesen wir weiter, geht das Ganze, dieser Reinigungsprozess weiter. Genau, also Jesus befiehlt ihnen praktisch nach dem Gesetz, zeigt euch den Priester. Zeigt ihn, sie sollen euch untersuchen, sie sollen euch besehen, schauen. Und dann ging es weiter mit, ja, was mussten sie machen? Opfer bringen, Dank bringen, auch im Tempel. Also es war ein längeres Prozedere. Und wenn das vollzogen ist, was hatten sie dann? Überleg mal, was in den Gedanken vorging, wenn sie rein wurden. Sie konnten wieder normal leben. Normal leben! Nicht mehr so außerhalb, getrennt von allem, von dem ganzen, ja, religiösen und sozialen Leben. Ich denke, das ist ein Grund. Der andere Grund, er wollte den Glauben prüfen. Jesus wollte ihren Glauben prüfen. Machen Sie das, was er sagt, oder nicht? Gehen die Aussätzigen auf das Wort Jesu hin, oder nicht? Sie nannten ihn ja Meister, Befehlshaber. Also wenn er was sagt, dann hat es was zu heißen. Nun, wir sehen hier im Vers 14, und es geschah, dass sie gereinigt wurden, während sie hingingen. Also sie gingen. Sie sind losmarschiert. Sie glaubten also den Worten Jesu und sie wurden nicht gleich, aber sie wurden währenddessen rein. Geheilt vom Aussatz. Aber jetzt, Geschwister, liebe Gäste, gut aufpassen. Ist wirklich wichtig jetzt. Was war das für ein Glaube? War das echter, rettender Glaube? Schaut mal her, das sehen wir gleich, auch anhand der Reaktion in den nächsten Versen, Vers 15. Da heißt es, einer von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war. Und der Priestergott mit lauter Stimme warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Also hier sehen wir in das Herz der Aussätzigen hinein. Wie viele kamen zu Jesus zurück? Wie viele? Einer. Herr Jesus sagt ja noch hier in Vers 17, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind die 9? Wo sind sie? Einer kam zurück. Geschwister, und deswegen frage ich, was war bei den neuen Aussätzigen? War das echter Glaube? Ich meine, sie glaubten schon den Worten Jesu. Sie sind ja losmarschiert, sie waren noch nicht rein. Es geschah ja erst währenddessen. Also ein gewisser Glaube war da. Aber ich will euch hier ein paar Stellen zeigen. Die Bibel zeigt sehr oft an verschiedenen Stellen, wie die Juden zur Zeit Jesu einen sehr, sehr oberflächlichen Glauben hatten an Jesus. Schaut mal her, das ist so wichtig, das ist jetzt wirklich so wichtig. Wir müssen hier unterscheiden. Schaut mal, Johannes Kapitel 2. Johannes Kapitel 2, müsst heute mit mir ein bisschen blättern, aber ich will euch das aufzeigen. Davon hängt die Ewigkeit ab. Johannes 2, schaut mal her, was die Schrift hier sagt, Vers 23 bis 25. Johannes 2, Verse 23 bis 25. Als er, also Jesus, aber in Jerusalem war, am Passa auf dem Fest, guck mal, wie schön, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Schön, nicht wahr? Viele glaubten an seinen Namen. Jesus tut Zeichenwunder, wir glauben. Vers 24. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Sie glaubten doch. Was war das für Glaube? Oberflächlicher Glaube. Interessiert an Jesu Wunder, an Jesu Zeichen. Das war's. Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Er kannte ihre Motive. Er kannte das Herz. Er kennt dein Herz. Brauchst ihm nichts vormachen. Und dann guckt mal her. Ein paar Kapitel weiter. Johannes 6 bleibt im gleichen Buch. Da redet Jesus über das Brot des Lebens. Ja, er ist das Brot des Lebens. Er predigt sich selbst. Ich bin das Brot. Und schaut mal her dann, ab Vers 66. Also er hat diese Predigt gehalten, diese Rede. Und es war sehr hart für viele. Sie konnten das nicht ertragen. Und schaut mal her, Vers 66. Von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Denkt man sich, hä? Das sind doch Gläubige, das sind doch Jünger. Jünger heißt es hier, sie wandeln doch mit Jesus, gehen mit ihm. Jetzt heißt es, sie hören das, sie gehen nicht mehr mit ihm. Was ist das für Glaube? Das ist Scheinglaube, oberflächlicher Glaube. Mich hat das auch erinnert an die Volksmenge, die alle Hosianna rufen zu Jesus, ja, gepriesen sei der, der da kommt. Ja, Jesus kommt, der uns von den Römern befreien wird. Und dann aus dem gleichen Herzen, aus der gleichen Quelle, was sprichst raus? Süßes und bitteres Wasser. Jesus, wir preisen dich. Und dann Jesus kreuzigt ihn. Was ist das für Glaube? Dieser oberflächliche Glaube an Jesus, an seine Heilkraft, an seine Wunder, war ein Glaube, ja, den viele von Israel hatten und so auch die Aussätzigen, nämlich diese neun Juden. Es ging ihnen um ihre Heilung. Sie wussten, sie glaubten an Jesus als Wundertäter, als Heiler, der große Zeichen tut. Sie zweifelten nicht mal an seiner Macht, deswegen gingen sie auch. Das Problem war, und diesen Satz möchte ich besonders unterstreichen, sie wollten von Jesus etwas, aber sie wollten Jesus selbst nicht. Christoph, ich sage es nochmal, sie wollen von Jesus etwas, aber sie wollen ihn selber nicht. Heilung ja, Wunder ja, Brot und Fische, die vermehrt werden, ja, damit ich satt werde, boah, gut. Ihn selbst, nicht. Ihn will ich nicht. Ich will so ein bisschen die Frage in die Menge hineinwerfen. Wie stehst du zu Jesus? Ist er für dich auch so wie bei diesen neuen Aussätzigen Mittel zum Zweck? Ja, Jesus kann bei mir bleiben, solange es mir gut geht. Jesus kann bei mir bleiben, solange er mich segnet, meine Familie, meine Freunde, meine Krankheit wegnimmt. Dann ist Jesus herzlich willkommen. Komm in mein Haus, Jesus, setz dich hin, du bist mein Segen. Aber sobald man merkt, man muss um des Namens Jesu willen auch sich verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, ja, leiden. Oh nee, Jesus, bleib aus dem Haus, damit will ich nichts zu tun haben. Mit deinen Segnungen, ja, mit deinen Heilkräften, ja, mit dir selbst, wenn es unangenehm wird, lieber nicht. Dann geh. Diese Art von Glaube, dieser oberflächliche Glaube, Schwester, es ist jetzt schwer, was ich sage, aber es ist die Wahrheit. Der bringt einen direkt ins Verderben. Der bringt einen direkt in die Hölle. Was meint ihr, wie viele vor dem Thron Gottes stehen und sagen, aber wir haben doch an dich geglaubt. Und Jesus sagt, ich kannte euch nie. Ihr wolltet etwas von mir, ihr wolltet mich nicht. Ich bin der Schatz. Ich bin das Kostbare. Ihr wolltet mich nicht. Alles um mich herum wolltet ihr. Aber die Essenz nicht. Geht weg, sagt Jesus. Wahrscheinlich der härteste Satz, der nachher im Himmel fallen wird. Ich habe euch nie gekannt. Geht weg, ihr Übeltäter. Geschwister, die Geschichte geht weiter. Bin ich noch gut in der Zeit? Ja? Gut, ja. Hörst noch zu, ja? Gut. Wo waren wir? Es heißt hier, einer aber von ihnen kehrte wieder um. Also einer von neun, ja, ein Zehntel kehrte wieder um. Ihr müsst euch vorstellen, die gehen alle los und dann, vielleicht haben sie das gar nicht so bei sich selber gemerkt, der eine guckt auf den anderen und auf einmal merken sie, was ist los? Ich habe keinen Aussatz mehr. Meine Haut ist geheilt. Ich bin rein, ich habe wieder eine klare Stimme. Und die neun, was machen sie? Sie gehen weiter und der eine kommt zurück, freut sich. Ja, er will, ihm reicht es nicht nur jetzt körperlich geheilt zu sein, er will mehr. Was will er mehr? Er will zu Jesus. Ja, über ihn heißt es hier, dass er mit lauter Stimme Gott pries und verherrlichte ihn. Und er ging aufs Angesicht zu den Jesu-Füßen und dankte ihm. Es war ein Samariter. Ich kann mir richtig vorstellen, also wenn dieser Mann an Lepra erkrankt war, man sagt auch, die Stimmbänder, die werden zerfressen und die Stimme hört sich so schrill an, so schief, so, man hört keinen klaren Ton und auf einmal Lob singt er und klar und deutlich ist der Lobpreis und die Anbetung dieses Samariters. Geht auf sein Angesicht zu den Jesu-Füßen. Geschwister, das ist die Haltung, die wir brauchen. So wie Maria zu den Füßen Jesu, so auch der Samariter. Wo? Zu den Füßen Jesu. Das ist der richtige Ort, wo echter, lebendiger Glauben sich zeigt. Kein Scheinglaube, kein oberflächlicher Glaube, echter Glaube. Er führt zu Jesus, zu seinen Füßen. Und dankt ihm. Können wir nicht mit diesem Samariter mit einstimmen? Ein schönes Bild, finde ich. Nicht wahr? Wir können genauso Jesus danken, dass er uns vielleicht nicht vom körperlichen Aussatz, aber vom Sündenaussatz befreit hat. Und geheilt hat. Waren wir auch nicht in Gottes Augen wer Ausgestoßene, dem wahren Leben fern? Weit entfernt von Gott, unreine Menschen. Geschwister, ich denke, wir haben allen Grund zu danken, nicht wahr? Ich glaube jetzt hier auch anhand von dem Text nicht, dass der einzige Grund für den aussätzigen Samariter der war, Jesus für die körperliche Heilung zu danken, sondern ich denke, er hat viel mehr erkannt, nicht wie die anderen. Ich glaube, er hat viel mehr erkannt, wer dort wirklich steht. Und dass bei ihm, bei Jesus, Erlösung zu finden ist, vom Sündenaussatz, der die ganze Menschheit befällt. Das sehen wir auch nachher in Vers 19, wir gehen gleich darauf ein. Ja, dort stand nicht, für den Samariter stand dort nicht irgendein Wunderheiler, irgendein Wundertäter, ja, sondern er hat gesehen, dort steht Gott selbst in der Person Jesu Christi. John MacArthur, ihr kennt vielleicht die Studienbibel, er hat mal dazu einen interessanten Gedanken geäußert. Ich sage ihn so sinngemäß. Er hat gesagt, die anderen neun Aussätzigen, die sind ihres Weges gegangen. Sie haben sich dann vom Priester untersuchen lassen, auf die Heilung überprüfen lassen, sind sie rein geworden, sind dann auch zum Tempel, haben dort Opfer gebracht, Dank gebracht. Ja. Aber der Tempel, der war zu dieser Zeit leer. Gott wohnt nicht in diesem Tempel. Und dann hat MacArthur gesagt, das war so interessant, doch der Samariter erkannte, wo Gott wirklich war, in Jesus Christus, im wahren Tempel. Dort war der wahre Tempel. Wie heißt es über Jesus in Kolosser 2? In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Dort ist der wahre Tempel, dort muss man anbeten, nicht dort, wo die neun Aussätzigen hingegangen sind. Und Jesus sagt ja, wieso ist keiner zurückkommen, Gott die Ehre zu geben? Und ich finde auch interessant, was das Ganze so in die Höhe treibt. Kein Jude war dabei, das war noch ein Fremder, ein Samariter, der nicht zum jüdischen Volk gezählt hat. Jemand, der eigentlich von den Juden gehasst wurde. Und ihm wird gerade diese Rettung zuteil, was die Juden eigentlich am wenigsten erwarteten. Ja. Das lesen wir, wenn ihr vorne lest und hinten lest, lesen wir so viele auf der Abschaum. Leute, die nichts gelten, erfahren Rettung. Danach war es der blinde Bartimäus, der war Abschaum in der Gesellschaft. Und danach war es wer? Zachäus, der Zöllner, Abschaum. Und was erfahren wir? Die werden gerettet. Das sind Kinder Abrahams. Der Samariter geht zum wahren Tempel und betet an. Vers 17 heißt es, Jesus aber antwortet und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden, wo sind aber die 9? Sind keine gefunden worden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremden? Geschwister, wo ist der Ort, wo wir Gott Ehre geben können? Wo ist der Ort? Geschwister, er ist beim Sohn. Im Sohn. Dort können wir Gott Ehre geben, nicht außerhalb. In Christus können wir uns Gott nahen. Ohne Jesus können wir uns Gott nicht nahen. Wir wollen ihm Ehre geben. Es geht nur beim Sohn, im Sohn, der in uns wohnt. Wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater, Johannes 5, 23. Ja, die restlichen 9, wie gesagt, keiner dankt, im Gegenteil, sie berauben Gott des Dankes und begeben sich weg von Christus. Für sie hat er keine Bedeutung mehr, sondern er ist nur Mittel zum Zweck, außer für diesen Fremdling. Und dann heißt es hier in Vers 19, und so kommen wir auch schon langsam zum Schluss. Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Der geheilte Samariter, er hatte den wahren, erretteten Glauben. In manchen Übersetzungen steht vielleicht bei euch, dein Glaube hat dich geheilt. Aber das ist nicht das Wort für heilen. Dieses Wort sozo bedeutet wirklich retten. Es bezieht sich auf die Erlösung. Und ich habe mir das mal angeguckt, so im Lukas-Evangelium, weil Lukas, dieser Satz, dein Glaube hat dich gerettet, gibt es 4-mal. Und jedes Mal bezieht es sich auf Menschen, die erlöst wurden. Müsst nicht nachschlagen, ich sage es ganz kurz. In Lukas 7 sagt Jesus zu einer Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Zu einer Sünderin sagt er es, deren Sünden vergeben sind, so heißt es im Text. In Lukas 8 sagt er es zu einer blutflüssigen Frau, die zu ihm kam. Und er sagt am Ende, meine Tochter, geh hin in Frieden. In Lukas 18 sagt er es zu dem blinden Bartimäus. Und was macht er? Er geht genauso auf die Knie wie der Samariter, betet Gott an, verherrlicht ihn und folgt ihm nach. Und hier jetzt sehen wir es auch in Lukas 17, dein Glaube hat dich gerettet, sagt er zu dem aussätzigen Samariter, der als einziger zurückgekehrt ist und vor Jesus hinkniete und ihn anbetete. Es geht hier also immer um Personen, die erlöst sind. Und der Samariter gehörte auch dazu. Echter Glaube. Ich würde sagen, für diesen Samariter gab es tatsächlich zwei Wunder, nicht nur eins. Das eine natürlich, er wurde von seinem Aussatz befreit. Aber ich denke, das wahre Wunder ist, dass er von seinem Sündenaussatz befreit wurde. Und Jesus anbetet und erkannt hat, wer dort wirklich steht. Und so möchte ich auch abschließen. Ich möchte dich fragen, zu welchen Personen zählst du dich? Wo siehst du dich? Siehst du dich eher bei diesen neuen aussätzigen Juden, die einfach so ein oberflächliches Interesse haben an Jesus, sagen, naja, ich glaube schon, Jesus ist ja da, damit es mir gut geht, dass er mich heilt und dann gehe ich meines Weges. Hast du diesen oberflächlichen Glauben? Oder sagst du, wenn du dich ehrlich selber prüfst, ich sehe mich in dem Samariter, dass ich sage, Jesus, du bist für mich so viel mehr geworden. Nicht nur, dass du mich körperlich von etwas geheilt hast, sondern du bist für mich mein Erlöser, mein Gott. Ja. Du hast wirklich Glauben, der dich rettet. Nicht nur heilt, rettet. Wer ist Jesus für dich? Mit dieser Frage möchte ich auch die Predigt abschließen. Lasst uns gemeinsam aufstehen, ja, zum gemeinsamen Gebet und ich mache dann den Abschluss.